Gabriel, heute mal ein Willkommen aus Polen, wenigstens von meiner Seite. Ansonsten sind heute noch mal mit dabei Basti,
Hallöchen, ihr Lieben!
der andere Basti,
Ja, der ist auch dabei. Grüß Gott.
Nille
Moin.
und zwei Gänse auf der Bank, Maria und Reni.
Oh mein Gott, wir sind heute zu sechs. Hilfe, Leute!
Genau. Und wir erreichen Frequenzen, die wir sonst niemals hatten im Cast.
Richtig.
Meine Ohren danken euch jetzt schon da drüben.
Gell, ich bin sehr gern geschehen. Und so auf
Und damit wir alle nochmal zum Kreischen bringen, es sind nur noch 8 Wochen bis Pokémon XY.
Damit
Dankeschön,
dieses
Dankeschön.
Mikrofon übersteuert.
Und wenn ich noch sage, meine ich nicht noch, denn 8 Wochen können eine verdammt lange Zeit sein, wenn man bedenkt, dass in der Zwischenzeit keine neuen Pokémon-Spiele hier erscheinen. Und
Überhaupt
wer
keine Spiele.
demzufolge schon Pokémon Mystery Dungeon für den 3DS durch hat und alles, ja, der ist dann erstmal auf einem Hiatus, gibt's das Wort?
Hiatus, meinst du?
Ja, genau, das meines. Ja, das.
Durststrecke, nennen wir es mal Durststrecke.
Genau, auf einer
Ja.
Durststrecke.
Das heißt, Maria ist noch gut beschäftigt bis XY.
So.
Und
selber schuld, wenn du Mystery Dungeon noch nicht durch hast.
Ich muss mir Animal Crossing, lass mich doch. Ich
Okay.
gebe Mystery Dungeon für wirkliche Notzeiten auf.
Also wenn du gerade mal 20 Minuten Zeit hast zwischendurch, ne?
Ja, zum Beispiel. Oder so.
Aber auf Grunde, wir haben hier schon einige Spielchen, also einige Animal Crossing genannt, haben wir uns mal zusammengesetzt und unsere Top-Favoriten-Spiele für zum
Langweilige
Überbrücken,
Momente.
genau, zum Überbrücken jeglicher Zeitfrustrationen. Ich denke mir heute Wörter aus.
Ach,
Schön. Damit ihr es einfacher habt, bis zum, jetzt, wann war das offizielle Datum? 8.10.?
12. Mai.
8.12.? Ich bin verwirrt.
Nein, 12.10.
Ach ja, richtig, genau, bis ihr, damit ihr es
Also
bis
bis zum
dahin.
P-Day in Berlin.
Genau.
Ich hoffe, ihr freut euch alle, die Demo auf dem P-Day in Berlin zu spielen.
Ja, genau.
Genau. Haben wir uns einfach mal unsere besten Spiele zusammengestellt und möchten die heute direkt mal vorstellen. Also, direkt, ach, ich bin heute schlecht drauf. Ich bin heute richtig, ach, ist egal.
Du
Es
bist
war einfach
erholt.
politisch.
Ich, ja, genau. Ich muss die Sprache heute nicht beherrschen, ich bin in einem anderen Land.
Ja,
Die Leute,
da
die
dran
auch
liegt.
nicht die Sprache beherrschen, und zwar die Deutsche, sind die Übersetzer von Harvest Moon, Friends of Mineral Town, für den Game Boy Advance. Kriegt man nicht im eShop, sondern nur halt irgendwie Trödelmarkt, Anverkauf. Einfach aus dem Grund, weil Mehl als Blume übersetzt worden ist.
Das stelle ich mir, ich stelle mir diese Situation, ich habe das Spiel ja auch gespielt, ich stelle mir diese Situation vor, die Lokalisierer, die sitzen am Telefon, der eine sagt die englischen Wörter durch und der andere übersetzt und der eine sagt auf dem einen Ende Flower und der andere schreibt Blume auf. Ohne irgendwie nachzufragen, ja, Flower, Mehl oder Blume? Weil es wird ja identisch ausgesprochen. Sehr interessant, wirklich, sehr interessant.
Genau. Harvest Moon war bei mir eigentlich so das Spiel, was ich in der 7. Klasse eigentlich durchgesucht,
Was denn jetzt?
gesuchtet, oh Gott, habe. Im Großen und Ganzen ist man ein Bauer und es ist eine Simulation, in der man einen Bauernhof hat und eigentlich geht es überhaupt nicht ums Bauer da, sondern darum, eine Frau zu heiraten.
Bauer zu
Irgendeine.
Frau.
Ja, Genau.
wie heißt die Blonde, die nicht kochen kann?
Karen,
Ja,
Karen.
genau.
Beziehungsweise die Charaktere wiederholen sich in den verschiedenen Serien immer und immer wieder, haben immer und wieder andere Namen und es ist sehr verwirrend und so. Aber das Spiel ist lustig und es macht süchtig und eigentlich saß ich nur die ganze Zeit da und habe meinen Kühen komische Namen gegeben, habe die Erntewichtel zur Arbeit gezwungen und
Und die
bin dann durch
Erntegöttin, die
die.
ärgert, indem man Müll in den Dings schmeißt.
Das ist auch gut, ja. Beziehungsweise den Rest meines Tages damit verbracht, mit den anderen Leuten rumzuflirten. Ich war
Aha, das sind die
sehr.
Besten. Die anderen Leute zur Arbeit treiben und das Geld, was man einsackt, auf dem, ja, verprassen.
Oder bei den Pferderennen, da habe ich auch sehr viel Geld verloren.
Oh ja,
Sehr viel
oh
Geld.
ja.
Genau. Also es gibt teilweise also Events und man hat immer so ein Jahr und dann muss man halt eigentlich theoretisch gesehen ein Bauer sein, aber praktisch gesehen macht man 10.000 andere Sachen und zwingt wirklich dazu Erntewichtel, diese ganze langweilige, immer wiederholende Gießearbeit zu machen. Man muss dann also eigentlich nur noch das ganze Zeug verkaufen, das Geld haben und es in Sachen investieren. Und Friends of Mineral Town, also das Game Boy Advance Spiel, war das erste, wo es eigentlich keine abgeschlossene Story gibt, sodass das Spiel eigentlich nie zu Ende ist. Und wenn ich sage, Spiel ist nie zu Ende, ich bin mittlerweile im Jahr 30 oder so. Ein Tag dauert ungefähr 10 Minuten. Es gibt 4 Monate, also die 4 Jahreszeiten mit je 30 Tagen. Wer macht mal kurz die Mathematik so dazu?
Nö. Also 91 Tage sozusagen eine neue Jahreszeit.
Nein, 30 Tage eine neue Jahreszeit, 18 Minuten, das heißt 300 Minuten sind eine Jahreszeit, das bedeutet, dass 1200 Minuten ein Jahr ergeben.
Okay, danke.
Genau, und das sind jetzt 2 Stunden?
Nein.
20 Stunden? Ja. Gut, 20 Stunden meine ich doch, und das mal 30, also es ist ordentlich. Man kann da wirklich sehr viel Zeit mit verplempern, weil man eigentlich nie fertig wird, weil es am Ende noch ein Goldhaus gibt, was man irgendwie haben will, was ich immer noch nicht habe und so weiter und so fort. Und es war süß animiert für ein Game Boy Advance halt mit dieser tollen Pixel-Grafik und mit den ganzen Geräuschen, die einem irgendwann so nervig werden, dass man eigentlich ohne Geräusche spielt. Aber am Anfang, so die ersten 2 Jahre, ist das toll. Ja, hat das sonst noch irgendwer gespielt?
Bis auf ich habe mal Harvest Moon gespielt, das ist auch schon... Harvest Moon, danke. Cassie, du kannst kein Polnisch, ich kann kein Englisch.
Sag doch einfach Erntemond. Sag einfach Erntemond.
Erntemond, genau. Ich habe es mal gespielt, schon ganz, ganz, ganz lange her. Ich glaube, da gab es auch gar keine Farbe auf dem Gameboy. Ja. Also ich,
das Gameboy-Spiel war noch schlimmer übersetzt als das Gameboy Advance Pondo dazu.
Das Gameboy-Spiel habe ich nie verstanden. Ich bin einfach nur durch die Gegend gerannt und habe meinem Partner gesagt, mach mal das Feld da locker. Und ich saß dann da und habe dann Geld aus dem Kamin geholt, weil durch irgendeinen Bug gab es im Kamin immer und immer wieder 1000 Gold pro alle 2 Tage und habe das dann irgendwie verbraten. Harvest Moon, Game Boy Advance, größtenteils von irgendwie auf einem Trödelmarkt. Es gibt das aber eigentlich so auf gut für jede... Es gibt es aber...
Du meinst, Moment. Das Spiel kann auf fast jeder Konsole spielen, oder?
Genau, das Spiel kann man auf fast jeder Konsole spielen. Da ist nicht nur Nintendo mit betroffen, auch eingestellt. Ist egal, auf jeden Fall PlayStation. Und so weiter und so fort. Und die alten Spiele kriegt man schon für 8 Euro. Es gibt jetzt auch bald ein neues, aber dann werden wir wieder beim Warten für den 3DS. Und es kam letztens eins raus. Und die sind halt eigentlich immer gleich aufgebaut. Man hat irgendwie einen Bauernhof, den man aufwirtschaften muss und man muss heiraten. Und ich mag
das. Danke, Cassie. Vielen Dank. Danke für die Aufklärung.
Ja, Kingdom Hearts. Also Kingdom Hearts solltet ihr hoffentlich im Laufe des Lebens schon das ein oder andere Mal von gehört haben, wenn nicht. Schämt euch. Am besten kann man es jemandem erklären, der noch nie davon gehört hat. Disney und Squaresoft oder Square Enix machen ein Kind, daraus kommt Kingdom Hearts. Also man.
Wer ist Mama, wer ist Papa?
Das lassen wir mal den Fantasien der. Das überlassen wir mal der Fantasie der Zuhörer. Also. Okay. ihr könnt euch das so vorstellen, dass Figuren, die ähnlich dem Final Fantasy Stil sind, durch Disney-Welten reisen verschiedene. Und da die Probleme der Bewohner dieser Welt lösen und damit irgendwie die Welt retten. Das die hört Welt sich jetzt
erstmal. Nille, die Welt 10.
Ja, genau, die Welt 10 retten. Und im Großen und Ganzen dann, ja, den Tag retten. Jedenfalls, es gibt ganz verschiedene Disney-Welten. Im Laufe der Jahre waren schon Cinderella, Peter Pan, aber auch Lilo und Stitch und viel mehr immer wieder mit dabei. Oder auch Halloween Town aus The Nightmare Before Christmas. Was ich sehr toll finde. Und ja, es ist hört sich jetzt zuerst mal wie ein ziemlich lustiges Kinderspiel an. Was sage ich das für zwischendurch, aber es ist genau das Gegenteil. Kingdom Hearts ist nämlich eine der Spielereien mit der komplexesten Story, die ich mir vorstellen kann und die ich bisher mitbekommen habe. Das bisher gibt es 7 Hauptspiele, seit 2002 Kingdom Hearts für die PlayStation 2 rauskam. Und letztes Jahr dann der 3DS-Teil Kingdom Hearts Dream of Distance. Und diese Reihe wird dann, also die bisherige Saga wird dann bald, hoffe ich, mit Kingdom Hearts 3 auf der PlayStation 4 dann abgerundet. Ja, weshalb finde ich Kingdom Hearts so toll? Also zum einen, was ich schon angesprochen habe, diese Komplexität der Story und vor allem das Drama, was dann auch eigentlich dahinter liegt, was man auf den ersten Blick nicht vermutet, wenn man die ziemlich fröhliche Grafik und den extrem optimistischen und fröhlichen Hauptcharakter Sora sieht, aber dafür wenn man dann weiter in der Story voranschreitet und sieht, wie Welten in der Dunkelheit versinken und man sie retten möchte oder seine Freunde verschwinden, dann ist es schon ziemlich traurig und ja, es ist einfach ein tolles Gefühl, diese Spiele zu spielen und dann
auch. Also Entenhausen für Fortgeschrittene sozusagen.
Ja, eben nicht.
Genau nicht. Ja, es ist ein, obwohl es Disney, ein großer Teil des Spiels aus Disney besteht, fühlt sich Kingdom Hearts auf keinen Fall an wie irgendeine Disney-Spielesammlung oder sowas, sondern auf jeden Fall wie ein eigenes Spiel mit eigener Story, das, und wo dann die Disney-Welten eben drin verwoben sind und man freundet sich auch mit den Charakteren aus den Disney-Welten an.
Ja, was ich noch sagen wollte zu Kingdom Hearts, wenn ihr mit dem dunklen Setting gar nicht zurechtkommt, dann versucht einfach mal im grandiosen ersten Teil zu zählen, wie oft das Wort Dunkelheit fällt. Das macht sehr viel Spaß. Das macht wirklich sehr viel Spaß.
Okay.
Das ist schon so ein Party.
Ja, das ist
ein Spiel.
Das ist Party-Trinke-Spiel.
Wollte ich eigentlich damit
Cola runterkippt.
Wollte ich eigentlich damit nicht sagen, aber ja.
Nein, doch, du wolltest auf jeden Fall Cola sagen, doch.
Ja, ich wollte Cola sagen, genau. Ja. Also jedes Mal, wenn das Wort Dunkelheit fällt, eine Cola, geht's euch auch schlecht am Tag danach. So, laut Liste bin ich jetzt dran. Mit einem der besten Spiele, die, jetzt muss ich rechnen, dieses Jahr rausgekommen sind. Ich glaube dieses Jahr. Für den 3DS, nämlich Fire Emblem Awakening. Fire Emblem ist ein Taktik-Rollenspiel der ganz alten Schule. Solche Spiele gibt's heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Die einzigen Reihen, die das heute noch fortführen, sind Fire Emblem und Advance Wars. Man hat halt eben seine Einheiten, die man auf seinen Schlachtfeldern, die sind in kleine Quadrate unterteilt, platziert und dann halt in die Schlacht zieht. Hört sich jetzt vielleicht einfach an, ist es allerdings überhaupt nicht. Cassie, du wirst mir vielleicht beipflichten.
Ja.
Man hat seit Fire Emblem Awakening auch die Chance, dass, weil normalerweise war es bei Fire Emblem immer so, wenn eine Einheit, und jede Einheit ist jetzt nicht irgendwie ein Bauer oder ein Krieger, sondern die haben wirklich alle Namen, die haben alle eine eigene Persönlichkeit. Wenn die Einheit im Kampf stirbt, dann ist sie tot. Also komplett tot fürs ganze Spiel weg. Also komplett
das
weg.
Das Spiel basiert auf Nuzlocke, oder?
Ja,
so.
Es ist im Prinzip Nuzlocke. Automatisches Nuzlocke, genau. Seit Fire Emblem Awakening gibt es den Anfängermodus, in Anführungsstrichen, der euch erlaubt, die gefallenen Einheiten in, also die sind dann nur für die Schlacht weg und das verleitet einem dann dazu, bestimmte Einheiten als Kanonenfutter zu verwenden, was ich eigentlich nicht so schätze an Fire Emblem, weil die Charaktere sind an sich, die sind alle toll. Ich finde die alle toll. Ich meine, sei es jetzt die dunkle Magierin, die immerzu versucht, jeden im Camp mit Flüchen zu belegen. Und ein entsprechendes Augenmerk auf den Hauptcharakter, den ihr selbst erstellen dürft, übrigens geworfen hat. Und
sie ist sehr, sehr creepy.
Die Taja oder auch Henry, der mit seinen ganz, ganz tollen Wortwitzen für Erheiterung, auch der ist ganz toll, der Kerl.
Henry ist eine Art Schwammi, der aber dunkle Magie mag.
Richtig, genau, und Krähen, das ist richtig. Der Kerl ist richtig toll, den mag ich ganz.
Aber er mag auch Hündchen, das habe ich heute freigespielt mit Olivia.
Ja, also er ist ganz tierlieb sowieso, denn wenn du mit wem ich ihn verkuppelt, das ist auch eine ganz tolle Geschichte, man kann seine Einheiten verkuppeln, wenn man ein Männchen und ein Frauchen im Kampf oft genug zusammen kämpfen lässt, dann schaltet man diese Unterstützungsgespräche frei, das geht von C, B, A bis S, und wenn sie S erreichen haben, dann heiraten sie.
Und dann. Also, und eigentlich spiele ich dieses Spiel nur noch wegen dem hier, möchte ich mal hinstellen, weil ich bin eigentlich überhaupt nicht so der Taktik-Strategie. Okay, Fan vielleicht, ich gucke mir das gerne an, wie andere Leute das spielen, aber ich verliere immer und deswegen auch Anfängermodus und so. Aber eigentlich sitze ich nur noch da und der kann ja mit dem zusammen, aber dafür muss ich noch das hier freispielen, damit ich dieses Gespräch freispiele und oh mein Gott,
Tessie, Tessie, weißt, so, okay. weißt du, warum ich mittlerweile das dritte Mal schon durchspiele? Weil ich möchte einfach alle Unterstützungsgespräche freischalten. Ich möchte es einfach machen. Die sind teilweise so lustig. Ich habe letztens Stahl mit Donny, das Unterstützungsgespräch Rang C, da versucht Donny irgendwie seine Rolle im Camp zu finden. Und Stahl kommt hin und fragt ihn, was er da macht. Und ja, wie ist denn das? Und du versuchst jetzt irgendwie hier deine Rolle zu finden. Und was ist das denn hier, Magie? Kennst du dich denn damit aus? Ja, ich versuche das hier gerade so ein bisschen zu lesen. Guckt Stahl, aha, das ist ein Feuerzauber, der in Althochdeutscher... der des Feindes Fleisch verbrennet. Auch richtig schön, so geschrieben, in schön des Feindes Feind mit EY dann, ne? Also richtig, richtig toll gemacht. Finde ich wirklich schön. Also das ist, ich lese mir das sehr, sehr gerne durch und spiele das Spiel auch sehr, sehr gerne. Und wenn die Leute immer sagen, Fire Emblem spielt man nur wegen den Gefechten und nicht wegen der Story, ich spiele es auch größtenteils wegen der Story und vor allem wegen den Beziehungen zwischen den Charakteren. Wirklich ganz, ganz toll.
Außerdem gibt es halt immer so schön japanisch, so zwischengezeichnete Sequenzen, also so Filmabschnitte, so à la Professor Layton. Aber noch mal schöner und noch toller, und das ist einfach nur genial.
Jetzt gehe ich aber mal zu einem Spiel über, was überhaupt gar keine Story hat.
Bam, bam, bam.
Ja. Bam, bam, bam. Wir sind geschockt. Spiele ohne Story, funktioniert das denn?
Ja, ein Spiel ohne Story.
FIFA
13. Nein. Oh. Ich gehe sogar zu einem Spiel über, was jetzt nicht von Nintendo ist.
Was?
Ja, ich sollte mich verschämen.
Blasphemie.
Ja. Und zwar nennt sich dieses Spiel Cities in Motion. Klingt jetzt Notion, ja. Klingt jetzt kompliziert, ist es auch. Und zwar ist es ein Simulationsprogramm oder ein Simulationsspiel, so rum, in dem du dein eigenes Nahverkehrssystem aufbauen kannst. Gut, das ist klar, das gefällt mir als Lokführer natürlich wieder besonders gut. Es geht einfach nur darum, du hast Städte und musst diese Städte eine Infrastruktur geben. Mädels, was macht ihr hier?
Du setzt die ganze Zeit.
Lass mich doch, so rede ich immer vom Computer.
Applaudiert ihr so schön, Mann. Okay, wir machen stillen Applaus und reden weiter.
Mädels, jetzt könnt ihr mal kurz den Raum verlassen, danke.
Also, nee, ich geh nicht, wieder das nächste dran.
Seht diese Motion, baut man sein eigenes Nahverkehrssystem auf, angefangen über den Bus zur Straßenbahn, hin zur U-Bahn und zum Schiffsverkehr. S-Bahn darf man leider nicht bauen, die gibt's bereits. Und es geht einfach nur darum, die Leute am besten und kostengünstigsten durch die Stadt zu transportieren. Es gibt einen Story-Modus, nennt sich zwar der, aber es ist keiner, in dem du 1900 anfängst und dich aber hocharbeiten musst bis 2050. Und dann gibt's auch noch die Möglichkeit, in irgendeinem Jahr in irgendeiner Stadt beliebig anzufangen und dort dein Nahverkehrssystem aufzubauen. Gibt mittlerweile die Variante 2 davon, wo du sogar diesmal einen Taktfahrplan einstellen konntest. Das gab es damals nicht. Da sind die Busse einfach wild gefahren. Irgendwie war, wie gerade Platz war. Und das Spiel ist noch gar nicht so alt. Das kam 2011 auf den Markt.
Ah, das erinnert mich ein bisschen an SimCity.
So ungefähr, nur ein bisschen fortgeschrittener.
Ja, und bei SimCity haben wir schon auch gesehen, dass Wohngebiete und ja, so weiter und so fort.
Bei Cities in Motion steht die Stadt bereits, muss sich wirklich nur um den Nahverkehr kümmern.
Also Cities in Motion eigentlich weniger als SimCity.
Ja, wahrscheinlich
komplexer im Spiel. Ja, dadurch, dass es weniger ist, wird es komplexer, ist klar. Sicher.
Ja. Apropos komplex. Komplex ist auch mein Spiel, jetzt zeige ich jetzt wieder zurück zum Game Boy Advance. Mit dem besten, bombastischen und tollsten Spiel, was jemals für diese Konsole erschienen ist.
Pokémon Feuerrot.
Nein. Super Mario Bros. Advance World 2.
Nur Advance 2.
Würde nicht als
das Original hieß Super Mario World und erschien fürs Super Nintendo, nur mal so als Information.
Ja, genau, Advance World, bla, wie auch immer, ist das Remake davon. Hab ich damals bekommen, zusammen mit meinem ersten und bisher einzigen Game Boy Advance, der lebt immer noch mit diesem Spiel. Es ist der Wahnsinn. Du fängst eigentlich, es ist gleich wie immer, Yoshi's Island. Es ist so ein kleines Inselarchipel mit Yoshi's Insel, mehreren anderen Inseln. Ich glaube, es gibt Donut-Insel, Vanilledom, es gibt so ein...
Wie heißt die Brücke? Ja.
Käsebrücke?
Das kann sein.
Alles hat irgendwie mit Essen zu tun, vom Namen her, auch wenn es nicht so aussieht. wenn es nicht so aussieht. Peach will fies Essen Urlaub machen, wird mal wieder von Bowser entführt und dann müssen Mario und Luigi mit Hilfe der Yoshis, und das ist das Einzige, was ich gesehen habe, es kommen vierfarbige Yoshis vor, und jeder Yoshi hat eigene Fähigkeiten, die er mit Hilfe von vielfarbigen Schildkrötenpanzern einsetzen kann, wenn er sich frisst. Mit Hilfe dieser Yoshis müssen wir dann halt mal wieder die Prinzessin retten. Das Ganze ist aber eigentlich total normales Mario-Spiel. Also es ist dermaßen genial gemacht, weil selbst wenn du durch bist und Bowser erwischt, hast du gerade mal 50% ungefähr gespielt, weil du musst noch die ganzen Spukhäuser machen. Ungefähr jedes Spukhaus besitzt einen zweiten Ausgang. Mit diesem zweiten Ausgang kommst du dann wieder durch irgendwelche Kreuz und quer super schnellen Wege, die du dir auch wieder freispielen musst, dass du auch so eine Art Teleporter bekommst über eine Sternwitze, dass du schneller an verschiedenen Orten auf der Insel bist. Du kannst geheime Level finden. Du kannst eine ganze geheime Welt, eine Extrawelt noch entdecken, indem du so, ja, indem du die ganze Sternwelt freispielst, bekommst du dann Zugang zu dieser Spezialwelt, wo du auch nochmal 20 Level kriegst. Wenn du die alle geschafft hast, dann kommt die große Überraschung. Und erst wenn du das alles geschafft hast, dann kann man sagen, man hat dieses Spiel durchgespielt, aber ich hab's doch nicht geschafft.
Und dann ist immer noch das Original Mario Bros. Auch noch mit drauf. Auf dem Modul.
Das ist dann der Mehrspieler-Modus, das hat man immer schön in der Regenfrost zusammen in der Schule, mit dem Namenkabel und hat da Schildkröten und Kram verkloppt.
Beim Gameboy heißt es übrigens Link-Kabel.
Richtig. Mir ist das Hobby eingefallen, dankeschön. Apropos durchgespielt, mehrmals durchgespielt, habe ich das Game Boy Advance Spiel von Yoshi no Kabi. Ich habe keine Ahnung, ob es das auf Deutsch gibt. Ich glaube aber fast nicht. Es gibt es auf Englisch. Es gibt auch eine ganze Serie, die da drauf passiert mit was weiß ich wie vielen Episoden und so weiter und so fort. Ja, also ist eigentlich ziemlich einfach. Da geht es darum, dass ein knuffiges, fettes, kugelähnliches, rosa Viech mit zwei Beinen...
nach einem Staubsauger.
Genau. ja, also das springt durch verschiedene Welten und muss wie bei Mario eigentlich auch ja verschiedene Gegner bekämpfen. Und es geht eigentlich nur darum, dass dieses Kirby saugt verschiedene Charaktere auf, wie zum Beispiel, also dass ich so ein, ja, so einer, der jetzt halt einen Elektroschocker um sich rumwirft, und kann dann später selber mit dem Elektroschocker um sich rumwerfen. Stützt dann aber gegen einen anderen Charakter, der jetzt wieder was anderes kann, verliert dieses, in Anführungszeichen, Element, und so geht's dann halt weiter. Und das Ganze steigert sich halt immer von Level zu Level und, ja, dann gibt's noch so Bonustüren und da kann man dann halt auch rein und dann kann man zum Beispiel sich gegenseitig abwerfen mit Bomben. Ja, also ist eigentlich ziemlich lustig und, ja, macht richtig viel Spaß und die ganzen Bosse werden halt, ja, von Level zu Level, wie gesagt, schwerer. Und ganz oben angelangt, dann hat man dann die höchste Tür und dann kriegt man auch keine Bonus-Levels in dem Sinne mehr und dann hat man halt gewonnen. Also das ist im Gegensatz zu verschiedenen anderen Spielen ein endliches Spiel. Und es macht immer mal wieder viel Spaß, wieder von vorne anzufangen.
Und Hoshi no Kabi war, glaube ich, auch der Name der Anime-Serie, ne? Im Original zumindest. Genau. Die gab es bei uns nämlich auch.
Echt? Das wusste ich gar nicht.
Mit Meta Knight, mit dem ganz, ich sag mal, bescheidenen spanischen Akzent. Ja.
Genau, Sachen, die keine Akzente haben. Inazuma Eleven. Das ist eine gute Überleitung, ja.
keine Akzente drin.
Das sind keine, glaube ich nicht, nein. Inazuma Eleven ist FIFA 13 mit Story gezeichneten Elementen à la Fire Emblem und Professor Layton, kommt aus Japan und beim Fußballspielen hat man Superkräfte.
Das ist eine sehr gute Beschreibung. Ja, das stimmt.
Also ich habe das Spiel wirklich nur wegen der Story gespielt, aber ich habe wegen diesem Spiel Abseits verstanden. Also das ist gut.
Also das, was ich nicht verstanden habe, und nein, ihr braucht es mir jetzt nicht erklären.
Das hat was mit dem Strafraum zu tun, Schatz.
Maria hat's nicht mal.
Doch, hat es, Abseits.
Cassie, erzähl mal weiter, ich guck mal, ob ich die offizielle Definition finde.
Okay, gut. Und man kann wieder sozusagen sowas ähnliches wie Einheiten rankriegen, sozusagen Team-Mitspieler, und es gibt halt so eine ganz komische Story, à la japanische Anime-Story, wo alles immer hochgebauscht und überdramatisiert wird. Man fängt halt an als neuer Schüler, glaube ich, in einer Schule oder irgendwie sowas und will halt einen Fußballclub aufmachen, findet aber irgendwie nur Leute, die überhaupt nichts mit Fußball zu tun haben, die total ungeeignet dafür sind und trainiert die erstmal und fängt dann irgendwann an, Landesspiele zu spielen mit irgendwelchen anderen komischen Gruselschulen, wo alle nur totale Nerds sind. Und dann gibt's eine, die letzte ist dann irgendwie so eine Gottschule, wo dann alle irgendwie nach Odysseus und so benannt werden. Und man sitzt eigentlich nur da und versucht, irgendeinen coolen Charakter zu integrieren, um dann irgendeinen super coolen Dribble-Move zu machen, der einen Ball in drei Bälle zerschießt. Den einen mit einem Donner, der andere mit einer Wasserkanone und den letzten mit einem Feuerblaster in dieses Tor haut und ja.
Bewaffnete Fußball.
Praktisch okay. wie bei Super Mario Strikers oder halt Mario Smash Football, wie es bei uns hieß.
Ja, genau, das ist auch ein guter Vergleich, aber mit Story, also mit vernünftig. Also ja. Die Story ist sehr süß gemacht, ein bisschen sehr übertrieben, ein bisschen sehr klischeehaft und stereotypisch und unrealistisch, aber süß gemacht. Die Filmsequenzen haben mir gefallen. Habe ich vor 2 Jahren oder letztes Jahr auf jeden Fall im Urlaub gespielt, Frankreich, jeden Abend 2 Stunden, nach 2 Wochen hatte ich es durch, also gut, um ein Viertel der Zeit umzubringen bis Pokémon XY.
Ja.
Und ich lese jetzt nicht vor, wie man Abseits definiert, weil das dauert zu lang.
Vielen Danke.
Nein, hörst du nicht. Ich kann dir aber gerne mal... Nicht. Du kannst gerne selber... Du kannst nachher selber gerne mal nachgucken. Aber
Nenne, erzähl uns, wie deine Welt untergeht.
Genau, Weltuntergang, das ist doch schon mal ein gutes Stichwort. Also mein nächstes Spiel ist meiner Meinung nach das Spiel, was am besten die Möglichkeiten des Nintendo DS ausnutzt. Und zwar das Spiel heißt The World Ends With You. Es wird keine Überraschung sein, viele von euch das nicht kennen, weil es ein sehr nischenhaftes Spiel ist, was in Deutschland auch, also es ist nicht auf Deutsch erschienen, sondern nur in Deutschland auf Englisch. Und selbst die Exemplare waren relativ selten. so dass man auch heute meist nur noch englische Exemplare findet. Ja, erstmal das Setting des Spiels überhaupt. Das spielt in Japan, genau gesagt in Shibuya, allerdings in einer alternativen Welt davon. Und zwar sind alle Hauptcharaktere, die man über das Spiel kennenlernt, tot, auch man selbst. Und das Ziel des Spiels ist es quasi wieder, ja, zum Leben zu kommen. Und man befindet sich dann in dieser alternativen Version von Shibuya in einer Parallelwelt. Man kann die lebenden Menschen laufen sehen und alles, man kann sogar hören, was sie sagen. Man kann allerdings auf keine Weise mit ihnen interagieren. Das ist, wenn man sich so vorstellt, relativ gruselig.
Und vor allem frustriert das am Anfang ziemlich.
Genau.
Erinnert mich an Silent Hill.
Keine Ahnung,
ich bin gespielt. Nicht unbedingt unsere Altersklasse.
Also, ist jetzt ein komischer Vergleich, ja. Aber ja, gut.
Gut, ich mach mal weiter. So, um aus diesem Underground, dieser Parallelwelt, wieder in den Real Ground, die Welt der Lebenden zu kommen, spielen diese Figuren das Spiel der Reaper. Das sind sozusagen das Gegenstück zu den Playern, das sind die Hauptfiguren. Und die Reaper können die ganze Zeit in der Parallelwelt bleiben und auch wieder in die echte Welt zurückkehren. Und das Spiel ist eben, dass eine Woche lang alle Player eine bestimmte Mission zu erfüllen haben, die sie von den Reapern gestellt bekommen, und wenn sie diesen als Einsatz müssen sie das, den Gegenstand oder die Person, die ihnen am meisten am Herzen liegt, als Pfand einsetzen. Schaffen sie es, diese Woche zu überleben und das Ziel zu erreichen, überleben sie, haben eine Chance, in die reale Welt zurückzukehren und bekommen ihren Pfand zurück. Schaffen sie es nicht, werden sie ausgelöscht.
Ja.
Ist erstmal ein relativ fröhliches Szenario.
Deswegen finde ich auch den japanischen Titel so ein bisschen richtig, richtig schön. Der heißt nämlich Subarashiki Kono Sekai und eine wunderbare Welt ist doch ein bisschen was anderes, oder?
Also, genau, diese wundervolle Welt.
Ja.
Was dieses Spiel so genial macht und völlig von, was man jetzt am Anfang denkt, Horror-Szenario abgrenzt, ist, dass dieses Spiel von japanischer Popkultur nur so strotzt. Von der total genialen Hintergrundmusik bis zum Graffiti-Style, der das Spiel durchzieht, bis zu den verschiedenen Subkulturen, die man da immer wieder findet, zum Beispiel diese Handys, das Dekorieren der Handys, das Essen und so weiter. Und außerdem, wie ich schon gesagt habe, das Spiel nutzt den DS wirklich genial aus. Kampfsystem, man kämpft mit sogenannten Pins. Damit kann man, je nachdem was für Pins man hat, psychische Kräfte entfesseln. Zum Beispiel es gibt Feuerpins, damit kann man dann dem Gegner schaden oder und so weiter. Und man kämpft gleichzeitig auf beiden Bildschirmen, man steuert seinen Partner und sich selbst. Und man kann das Mikrofon verwenden, man verwendet den Touchscreen, man verwendet, um den oberen Spiel zu steuern, die Knöpfe. Man verwendet also quasi alles, was der DS irgendwie bietet, in einem Spiel. Und das macht das Spiel für mich so genial.
Als The World Ends With You in Japan rauskam, da haben die Leute, also da gab es einen richtigen Hype. Und das wurde ja auch als am Anfang, glaube ich, die ersten zwei Monate lang, als das beste Spiel des DS, den DS am besten nutzt, rausgebracht. Also.
Und es ist wirklich schade, dass dieses Spiel so wenige Leute kennt.
Um zu beweisen, wie toll Nille dieses Spiel findet, er hat den Hauptcharakter gecosplayt, ja?
Genau, da könnte ich ja mal hochladen.
Genau, solltest du mal machen. Ich habe gerade schon geguckt, ob es bei dir schon im Profil ist, aber nein, ist nicht.
Ich würde gleich gehen.
Also, wo wir schon gerade bei Reapern waren, kann ich ja direkt da anknüpfen. Reaper, ja, das ist ja eigentlich eine ganz, ganz große Bedrohung in der Serie, die ich jetzt weiter behandeln würde, nämlich Mass Effect. Mass Effect ist jetzt für die Jüngeren unter euch vielleicht jetzt nicht unbedingt geeignet, weil die meisten Mass Effects sind ab 16 oder so, aber ist jetzt mal außen vor. Es geht eben darum, dass die Galaxie, oder ich hole mal ein bisschen weiter aus. Im Jahr 2148 haben die Menschen auf dem Mars alte Ruinen gefunden, der sogenannten Proteaner, einer antiken Spezies, die vor 50.000 Jahren die Menschen beobachtet haben und haben eben dadurch die Fähigkeit erlangt, schneller zu reisen als das Licht. Das ist, nennt sich halt den Mass Effect, der Masseneffekt, und dadurch konnten dem auch mit den Aliens Kontakt aufnehmen, und die sind ganz toll, die Aliens, die sind ganz toll. Wenn es die wirklich geben würde, ich würde mich so sehr freuen. Jedenfalls ist es halt so, dass diese Galaxie, diese Idylle in Anführungsstrichen, von den Reapern bedroht wird. Das Ganze baut sich am Anfang noch so auf, als, wir haben einen abtrünnigen Spectre, das sind so Spezialeinheiten, der irgendwie hier die Maschinen zu irgendwas zwingt und die Galaxie bedroht, und dann direkt im ersten Teil, so im letzten Viertel, stellt sich halt raus, dass es eine ganz große Sache wird, nämlich eine Reaper-Invasion. Das Ganze zieht sich über 3 Teile hin und ist so dermaßen cool. Also alle Entscheidungen, das ist das Tolle an BioWare-Rollenspielen, alle Entscheidungen, die ihr trefft, wenn ihr euren Charakter in 2 und 3 importiert, haben Auswirkungen auf das, was passiert. Ihr könnt zum Beispiel im ersten, habt ihr die Wahl oder werdet ihr vor die Wahl gestellt, ob jetzt euer Crewmitglied, ein Kroganer, also eine ganz aggressive Alien-Spezies, ob ihr ihn jetzt beschwichtigen wollt oder ob ihr ihn erschießt, weil er durchdreht. Wenn ihr ihn erschießt, dann ist er halt in Teil 2 und 3 nicht mehr da. Also das ist eine ganz interessante Sache, ist ein ganz interessantes Prinzip. Ist auch in Teil 2 noch so, alle Handlungen, alle Entscheidungen, die ihr trefft, haben Auswirkungen auf den dritten Teil. Was die Fans noch so ein bisschen geärgert hat, ist das Ende des dritten Teils, weil im Verlauf des Spiels, also man fängt praktisch mit einer Linie an, was die Story angeht, dann teilt sich das in zigtausend verschiedene Linien auf und am Ende laufen doch wieder alle auf einer Linie zusammen. Also die Enden entscheidet, also was ihr am Ende seht, entscheidet ihr praktisch mit einer einzigen Entscheidung und die ist dann am Ende von Mass Effect 3. Das ist dann ein bisschen traurig noch gewesen, aber durch das Spiel durch ziehen sich diese Entscheidungen wie ein roter Faden. Es ist ganz toll, die Aliens sind, also man, wenn ihr wissen wollt, wie Turianer leben, ihr könnt es nachlesen in Mass Effect, da gibt's diesen schönen Kodex. Ihr könnt nachlesen, wie Asari zu ihrer Religion stehen, ihr könnt wirklich jeden Mist nachlesen und es ist sehr interessant, da ist sehr viel Tiefe dahinter.
Heißt das nochmal? Ich ein schwammiges Gesichtsausdruck vor, wenn er Mass Effect spielt.
Große Augen und offener Mund.
Heißt es dann aber auch, dass ich, wenn ich den zweiten Teil spielen will, dass ich unbedingt den ersten durchgespielt haben muss?
Es wäre ratsam, ja.
Aber ich kann also nicht im zweiten Teil einfach bei null anfangen, weil ich keinen Charakter hoch zum Hochladen habe.
Du kannst natürlich, jedes Spiel an sich ist auch ein eigenes Spiel, also jedes Spiel ist an sich auch eine abgeschlossene Einheit. Du kannst auch Mass Effect 3 anfangen, ohne jemals die ersten beiden gespielt zu haben, aber es ist ratsam.
Ja, natürlich, aber ich meine jetzt prinzipiell, ob jetzt, wenn ich im zweiten Teil jetzt von 9 anfange, ob der Typ dann jetzt noch bei mir dabei ist oder nicht?
Da gibt's ein sogenanntes Default-Setting, ich glaube, da ist er noch dabei.
Okay.
Es gibt ein Default-Setting, aber es gibt auch Download, also DLCs, es gibt dieses sogenannte Mass Effect Genesis für die Xbox 360, da kannst du in einer Viertelstunde alle wichtigen Entscheidungen des ersten Teils nachspielen, bevor du den zweiten Teil anfängst.
Aha, okay, gut.
Und für die PS3 gibt es mittlerweile auch die Trilogien für die 360 und für die Wii U gibt es leider nur den dritten Teil. Finde ich ein bisschen schade, aber gut.
Also was ich sagen muss, bei meinem nächsten Spiel, was ich vorstelle, gibt's viele, viele Teile. Sehr viele Teile. Ich glaube, 6 Stück sind es mittlerweile, oder?
Demnächst bald den letzten, leider.
Ja, leider den letzten, aber immerhin 6 Teile von Professor Layton. Vielleicht kennt der eine oder andere schon Professor Layton, der andere noch nicht. Es geht einfach nur darum, du hast einen Professor, der immer in irgendein mysteriöses Abenteuer reinstolpert. Und du musst über das komplette Spiel, über den kompletten Spielverlauf, Rätsel lösen, damit du dieses Spiel voranbringst. Die Rätsel können einfach sein, die können aber auch ziemlich schwer sein. Wie zum Beispiel so ein Klassiker. Du hast auf der einen Seite des Flusses ein Schaf und einen Wolf und hast ein Schiff und
ein Grasballen, Basti, der Grasballen.
Ein Grasballen, genau. Und wie schaffst du es, alles auf die andere Seite des Flussufers zu kriegen, ohne dass davon irgendwas kaputt geht, aufgefressen wird oder verloren geht? Und solche Rätsel ziehen sich durch den kompletten Storyverlauf.
Und sowas wie, wir schmeißen den Grasball ins Wasser, warten darauf, dass er nicht untergeht und fahren schnell hin und her wieder.
Nein.
Aber manchmal muss man bei den Rätseln auch wirklich ganz schön querdenken. Das ist dann...
Richtig. Das ist interessant. Moment, die meisten Rätsel sind oftmals wirklich logisch zu lösen sind.
Ja.
Also dass du wirklich weißt, okay, das ist typischer Rätselcharakter. Labyrinth-Rätsel, Zahlen-Rätsel, Suchrätsel. Und dann geht es wieder um Rätsel, wo du eine Knofi-Zwiebel hast, die in ein Labyrinth stinkt und zu 3 Öffnungen des Labyrinths kommt der Gestank raus und du musst mit 2 Stöpseln das Labyrinth so verstopfen, dass die Person, die sich beschwert, nichts mehr riecht. Und du knobelst und knobelst und es gibt keine Möglichkeit, mit 2 Stöpseln alle 3 Teile zu verstopfen.
Ich habe eine Idee.
Allerdings, man kann beide Stöpsel einfach der Person, die sich beschwert, in die Nase stöpseln.
Ja.
Also, man sitzt da und knopft und drückt und tut. Das Problem ist, für ein Rätsel bekommt man Pickerat. Genau, das ist sozusagen das Bonus, das Dankeschön sozusagen. Je öfter, je mehr Versuche du brauchst, um dieses Rätsel zu lösen, umso weniger Pickerat kriegst du zum Schluss. Ja, und ich rede immer so. Das ist zum Schluss für den Spielverlauf eigentlich relativ interessant, wenn man viele Pickerat gesammelt hat. Wenn man nicht so viele gesammelt hat, dann,
Und ein kleiner Tipp, die Hinweise helfen euch einen Scheißdreck manchmal.
Richtig. Ja. Weil man kann im Spielverlauf Münzen finden und diese Münzen kannst du dann eintauschen als Lösungsvorschläge. Nur die bringen teilweise sowas von gar nichts.
Ja, es sind ja keine Lösungsvorschläge, es sind vage Tipps.
Richtig.
Ich fand ja so einen Tipp immer schön, denk doch mal genauer nach. Also,
sowas zum Beispiel, genau.
Dafür ich denke manchmal, da sind die Tipps, also bis du die Tipps raus hast, hast du das letzte eigentlich schon längst gelöst.
Eben, genau. Manchmal brauchst du 5 Hinweismünzen, bis du den Tipp brauchst, bis du den Tipp kriegst, den du brauchst.
Richtig.
Das ist ein bisschen frustrierend eigentlich, dass man sich das nicht aussuchen kann, welchen Tipp man als erstes freikauft.
Also dann müsstest du ja schon alle Tipps einsehen können vorher und das macht dann halt immer weniger Sinn.
Auch wieder wahr.
Trotz alledem muss ich sagen, Professor Layton ist eine richtig schöne Knobelsache. Jedes Spiel hat im Schnitt 140 bis 160 Rätsel. So Pi mal Auge. Mit den ganzen Bonusrätseln, die für den Spielverlauf nicht unbedingt wichtig sind.
Maske der Wunder kriegt seit Release jetzt ein Jahr, jede Woche, glaube ich, noch einen schönen Batzen dazu.
Richtig, also tägliche extra Rätsel.
Per Spotpass.
Genau. Also es ist schon richtig nett gemacht. Auch richtig tolle Storys sind dahinter. Gut, die Dialoge sind manchmal relativ langatmig, aber ansonsten Professor Layton kann man nur empfehlen.
Ja, und demnächst auch Professor Layton versus Phoenix Wright, ne? Also schön dranbleiben.
Richtig, das Crossover.
Jetzt kommt aber was sich garantiert schon viele, viele Hörer gefragt haben, wo es denn überhaupt bleibt. Und nein, ich rede nicht vom Pokémon, ich rede von dem Spiel aktuell, das hier Bisacast intern gesuchtet wird wie noch kein zweites. Dass bei keinem von uns unter 150 Spielstunden hat.
Ja, 300. Aber das ist ein anderes
Thema. Falls du das Spiel in Besitz ist, wobei du bei deinem alten ja auch ganz schön viel hattest.
Ja.
Ich rede von keinem geringeren als Zack! Animal Crossing. Genau.
Und zwar das neue Blatt, ne?
Genau. Los ging's damals mit einem, na gut, wo sozusagen, es gibt in der westlichen Welt, sprich Europa und USA, 4 Animal Crossing Teile. In Japan gab es noch 2 mehr. Ich glaube auch, die sind vor den europäischen erschienen. Mhm. Wie war das? Hast du da gelesen? Genau. Das GameCube-Spiel, was wir als erstes Animal Crossing kennen, war eigentlich die Fortsetzung für ein Spiel aus dem, was war der Vorgänger von GameCube?
N64.
Genau, N64 sollte es werden. Allerdings, kam dann schon eben der GameCube raus, weswegen die Grafik für das Animal Crossing GameCube-Spiel nur leicht aufbereitet wird, weshalb die Grafik verhältnismäßig schlecht ist noch, muss trotzdem ein toller Erfolg gewesen sein, denn ziemlich kurz danach kam Animal Crossing Wild World, das die meisten hier kennen dürften, das immer noch populär ist, immer noch hochgehandelt wird, für Nintendo DS heraus, gefolgt von einigen Jahren später Animal Crossing Let's Go to the City für die Wii. Und seit dem 14. Juni Animal Crossing New Leaf für den 3DS. Aber worum geht's überhaupt? Es geht um den goldenen Rosbullen. Mal auf Bayerisch gesagt. Es beginnt immer damit, du ziehst in eine neue Stadt, im neuesten Teil sogar als Bürgermeister. Du kannst... Okay.
Ja.
Ja.
Ich
sollte
mir den 3DS zulegen.
Ich auch. Es gibt ein Bundle mit einem limitierten 3DS in Animal Crossing Stil. Fakt ist auf alle Fälle, du kannst minimal deinen Charakter aussuchen. Ich glaube, seit dem Nintendo DS kannst du im Laufe des Spiels auch einen Friseur freischalten, mit dem du später deine Frisur ändern kannst. Ansonsten musst du halt mit dem Blumentopf rumrennen, der dir von Anfang an aus dem Kopf gesetzt worden ist.
Der schmeißt es relativ festig.
Ja.
Am Anfang hast du überhaupt keine Frisur, sondern einfach nur immer einen Hut auf. Fand ich auch sehr lustig.
Kann passieren.
Auf der GameCube-Version, da hast du immer durchgehend einen Hut auf.
Oh, schön.
Nein, nicht schön, hässlich.
Fakt ist, dein Ding ist Sternis verdienen, das heißt, du fängst Fische. Es sind wirklich immer reale Fische mit realen Namen, das heißt, man lernt viel über Naturkunde. Genauso verhält es sich mit Insekten, natürlich sowas wie Haie ist sehr schwer zu fangen. Seit du liefst, sind so seltene Sachen wie Haie,
unseltener geworden.
Unseltener, danke. Die Krone der Schöpfung ist immer noch der Quastenflosser. Du kannst Früchte für Geld verkaufen, du kannst drüben Geld machen, Geld, Cassie. Du kannst Blumen anpflanzen.
Du kannst mit deinen Nachbarn, mit deinen Stadteinwohnern interagieren.
Richtig, es kommen auch immer wieder verschiedene Besucher in die Stadt. Samstag besucht dich KK, eine Hommage an Tutaka KK,
Kasumi Tutaka.
Tutaka, Toter Kiki nennt sich das Viech dann, der dir immer neue Lieder singt, die du dann im Haus auf dem Plattenspieler spielen kannst. Und du kannst natürlich auch bei Tom Nook und später jetzt bei Schlepp und Nepp Möbel kaufen, um dein Haus zu möblieren. Du kannst dir Klamotten kaufen, du kannst inzwischen auch dein Haus so außen gestalten. Du kannst alles.
Größter Vorteil, also größer Pluspunkt an diesem Spiel, die schlechten Wortwürze, wenn man ein Insekt oder ein Fisch
hat. Ja!
Größter Nachteil ist, wenn ihr jetzt damit anfangt, seid ihr bis XY nicht fertig, sondern sitzt bis nächstes Jahr da und habt das Spiel total verschlafen.
Richtig! Ja.
Es ist zum Beispiel ein Napoleonfisch. Fang einen Napoleonfisch, der ist im Schnitt 1,70 bis 1,90 groß. Welcher Spruch kommt? Oh, ein Napoleonfisch.
Ich dachte, der wäre kleiner.
Genau.
Also der ungekrönte ist ja immer noch Karpfe Diem, oder nicht? Also wirklich. Also
genau.
Moment, ich habe eine Flunder gefangen. Moment, mit einer Flunder lebt man gesunder.
Genau.
Oder da bin ich aber platt. In Wild World hieß es
auch, da bin ich aber platt. Genau.
Mhm. Es ist toll, es ist einfach. Okay. Also... Ich meine, ne, Schwemmschule in den ersten Tagen haben wir so 10 Stunden am Tag Animal Crossing.
Ich kann gleich mal auf meine Durchschnittszeit gucken, das dürften immer noch 5, 6 Stunden sein.
Ja, das ist, also am Anfang war das einfach nur durchgehend. Mittlerweile minimiert sich das bei mir so auf 1,5, 2 Stunden. Aber man ist ja wirklich dabei.
Lilla hat vor kurzem hier das Gerücht gestreut, wenn man 2 Tage in Folge nicht spielt, kommt man mit einer zerwuschelten Out-of-Bed-Frisur raus.
Das stimmt aber.
Tatsächlich 3 Tage in Folge nicht spielen, hätte keine Out-of-Bed-Frisur.
Hattest du einen Hut auf?
Nein.
Okay, dann weiß ich es nicht. Weil auf der Wii brauchtest du eine Woche, das weiß ich noch.
Das wäre ein Out-of-Bed.
Ja, also Animal Crossing kann man so viel dazu sagen. Wir haben schon sehr viel darüber berichtet. Wir haben ja sogar dank Miller einen Bericht wirklich auf unserer Seite. Animal Crossing ist ein Spiel, was man nicht verpasst haben sollte. Gut, ich fange ja jetzt an, es zu verpassen, einfach weil ich keine Zeit mehr habe, es zu spielen.
Aber du hast dafür Wild World genug gespielt.
Ja, ich habe Wild World gesuchtet täglich.
Über drei Jahre.
Aber jetzt mal zu einer sinnvollen Tätigkeit. Gehirnjogging, René.
Exakt, also ich muss ehrlich sagen, bei Gehirnjogging von Dr. Kawashima.
Oh yeah.
Ich spiele eigentlich immer nur Dr. Mario.
Ja, also da lernt man eigentlich ebenso viel wie bei Animal Crossing, nur etwas auf eine andere Weise, und zwar indem man sein Gehirn täglich, und das wird auch angefordert, das heißt, die Sucht ist schon vorprogrammiert, und zwar man wird intelligenter, indem man Rechenaufgaben löst, Intelligenzaufgaben löst, dann Muster entlang fährt, lesen lernt und so weiter und so fort.
Die Frage ist allerdings, wird man einfach nur intelligent oder lernt man die Fragen auswendig?
Man lernt die Fragen auswendig.
Ehrlich gesagt kann man auch intelligent werden.
Man wird intelligent und dann lernt man es auswendig.
Also beim Auswendiglernen ist Gehirnjogging 1 sehr hilfreich, was natürlich dann auch hilft, weil Auswendiglernen wird heute in der Schule nicht mehr praktiziert.
Bei uns schon.
Also am lustigsten finde ich aber immer noch die verschiedenen Gesichtsausdrücke und Reaktionen auf Dr. Kawashima, wenn man es zum Beispiel mal 3 oder 4 Tage nicht anlangt, haben wir dann so, ja, haben ihre Gehirnzellen denn schon schlapp gemacht? Und du sitzt davor und denkst dir, ach, bist du heute mal wieder richtig? Das passiert dann bei Gehirnjogging 2 nicht, denn bei Gehirnjogging 2 sind die Sprüche weitaus ausgereifter, der Tipp sieht auch ein Stückchen besser aus, er ist nicht mehr ganz so verpixelt. Wenn auch wie immer ein Blickfang. Außerdem gibt es.
Muss die Brille sein. Das liegt bestimmt an der Brille.
Der Chef hat mir Angst gemacht.
Köpfe, die aus 3 Ecken zusammengesetzt sind.
Also im ersten Teil hat er noch so ein bisschen ausgeschaut wie Andros von Star Fox, ja.
Ja, das Praktische bei Gehirnjogging 1 war halt, dass man wirklich nur seine, wie heißt das so schön, linke Gehirnhälfte, das war die rechte.
Auf alle Fälle die rechte Körperseite bedient.
Dann war es die linke Gehirnhälfte.
Okay, also auf jeden Fall die linke Gehirnhälfte wurde bei Gehirnjogging 1 trainiert und bei Gehirnjogging 2 wurde sogar die rechte Gehirnhälfte mit eingezogen, weil es da sogar ein Klavier gab. Gibt's euch. Ja, also wie gesagt, Gehirnjogging ist was fürs Gehirn, es trainiert sehr viel und macht eigentlich auch relativ viel Spaß. Ist natürlich nicht so storylastig wie zum Beispiel Kingdom Hearts und auch nicht so fantasievoll. Man kann sich ja was einteilen.
So, das Apple a Day keeps the Doctor away, so 10 Minuten am Trainieren am Tag ist gut fürs Alter, dass man in der Zukunft nicht ganz so grau wird.
Ja, genau, man kann sich auch immer das geistige Alter errechnen lassen. Es ist schon ziemlich bitter, wenn man als 14-Jährige auf 76 gerechnet wird.
Also, ich war bei den Demos immer um die 70, aber im Originalspiel immer um die 40. Das also möchte ich einfach mal dahin stellen.
Mein bestes Ergebnis war, glaube ich, mal 27 auf dem DS, aber das ist schon eine Zeit her. Mein bestes
auf dem DS war 20.
Hui.
Wow. Ja, das war gar nicht besser als
20. Da war ich 15?
Ja, aber besser als 20 geht nicht, ne?
Ja. Genau.
Also sagen wir mal so, ich habe es gespielt, bis ich 17 war und ich habe fast tagtäglich immer 20 gehabt.
Ja, na dann.
So wie es auch. Und irgendwann habe ich es nur noch mit einer Aufgabe gemacht, und zwar, das war dieses komische Wort auswendig lernen, da habe ich mir nämlich immer alle daneben geschrieben. Aber das hat auch funktioniert.
Ja, jetzt haben wir genug Spiele ausgetrickst. Casey, was hast du denn noch Schönes?
Edna bricht aus, beziehungsweise der Nachfolger Harveys neue Augen, und ich bin auch mal so böse und gehe auch vom Nintendo-Dingens weg, und zwar auf dem PC. Es ist ein deutsch gemachtes, also aus Deutschland stammendes PC-Spiel.
Genauer gesagt aus Hamburg.
Okay. Hast du es gespielt?
Daedalic Entertainment, ja, Daedalic Adventures sind der Wahnsinn. Ich spiele jetzt zum Beispiel Night of the Rabbit gerade.
Ja. Ganz kurz Break, was hast du eigentlich nicht gespielt?
Ich kenne mich halt einfach aus.
Oh
Gott. Auch Deponia, die Deponia-Trilogie ist auch super. Gut, aber Cassie, erzähl.
Genau, also Edna bricht aus, beziehungsweise habe ich neue Augen, die Fortsetzung mittlerweile kriegt man beides im Bundle für den gleichen Preis, deswegen packe ich jetzt einfach mal beides mal so häufig zusammen. In Edna bricht auch im ersten Teil ist man ein Mädchen in einer Irrenanstalt und wer kann es vom Namen her erraten, was möchte man machen?
Edna muss ausbrechen!
Genau, Edna möchte ausbrechen. Riech und ist so ein bisschen...
Weißbienchen.
Also wenn ich Edna heißen würde, würde ich auch ausbrechen.
Ja, was glaubst du, wie sie in die Irrenanstalt reingekommen ist?
Und also Edna ist so ein bisschen Gaga. Unter anderem redet sie mit ihrem Stoffhasen namens Harvey.
Aber er redet zurück.
Der redet zurück, das ist noch viel lustiger daran. Und außerdem macht Harvey komische Time-Morphs, das heißt, dass sie kurzzeitig in die Vergangenheit zurückspringen kann, die dann aber aus ihrem Blickwinkel gestellt werden. Also werden teilweise so Sachen, die, wenn man später zu den realen Orten kommt, die ganz normal sind, von ihr total übertrieben dargestellt und dann wird eine Treppe mal so 50.000 Stufen lang, während die in Wirklichkeit einfach nur 3 ist, einfach nur weil die total unerreichbar für sie war. Und so weiter und so fort. Und man möchte halt ausbrechen und das Ganze ist ein Click-Adventure eigentlich, Click und Drag und sowieso.
Aber eins und der ganz heißt, alten Schule noch.
Genau, und man sammelt Gegenstände ein und man kann alles mit allem kombinieren. Und zwar wirklich alles mit allem.
Das ist schon allein, bis man aus dieser Gummizelle rauskommt, ist schon eine halbe Stunde vergangen, weil man alles ausprobieren muss.
Ja, das war schrecklich. Oh, geh weg. Ich hab da Ewigkeiten
Stimmt.
Aber unter anderem kommt man irgendwann in die Situation, wo man sich die Fußnägel abbeißen muss, um aus dieser Gummizelle rauszukommen. Und man trägt dann ganz diese Fußzehennägel rum und kann die später dann Leuten vor die Nase halten oder die mit einem Fernseher ansprechen oder sonst irgendwie etwas. Mhm. Unter anderem gibt es auch einen Comic mit Captain Sinnlos und dieser Comic hat wirklich keinen Sinn. Der ist wirklich nur dazu da, damit man ihn mit zigtausend Gegenständen kombinieren kann. Mit Sachen, die man mitnehmen kann, mit Sachen, die im Raum herumstehen, mit Personen, mit Leuten, mit sich selbst, mit dem Hasen und so weiter und so fort. Und das Ding ist irre lustig, schwer, die Dialoge sind toll und alles.
Und der Game Designer spricht mit euch.
Das ist auch toll. Unter anderem gibt's in dieser Special, also in dieser Bundle Edition halt auch mal so ein Fenster, wo man ihn anklicken kann und wo er nochmal erzählt, warum er das denn so und so gemacht hat und so. Würde ich aber erst empfehlen, wenn man das einmal durchgespielt hat, weil er ziemlich heftig spoilert. Der zweite Teil ist durchaus einfacher, wenn man nicht mehr alles mit allem kombinieren kann, aber auch lustig.
Oh ja.
Ein bisschen tiefgründiger vielleicht sogar.
Ja. Sehr, sehr tiefgründig, wenn man mal das Ganze... Die Zensurkobolde sind toll.
Die sind toll. Also unter anderem muss man auch ein paar Leute in einen besseren Ort bringen, ohne dass der Hauptcharakter das wirklich bemerkt. Das ist nämlich nicht mehr Edna, sondern, wie hieß die Kleine?
Lilly, glaube ich.
Lilly, genau.
Und der Erzähler ist Götz Otto!
Ich kenne nicht, aber ja.
Für alle Fans der gepflegten deutschen Schauspielkunst, Götz Otto erzählt es wunderbar.
Und also man muss seine Klassenkameraden immer helfen und irgendwie gehen die dabei immer drauf, ich weiß auch nicht.
Es ist so toll.
Weil man kann versuchen, ganz liebes und braves Mädchen zu sein, sterben alle.
Ja.
Und damit das Spiel aber nicht hochzensiert wird, kommen dann immer so Kartoffeln mit Augen und Nasen und malen alles, was pink schlecht sein könnte, pink an. So und cool. Es ist toll. Es ist so genial.
Ja. Daher kommt Stirbkartoffel heute nicht.
Wer sich das Spiel, also man spielt es wirklich nur wegen der Story, weil das Rumklicken auch ein bisschen nervig sein kann. Bei dem Spiel kann man auch wirklich sagen, ein Let's Play könnte unter Umständen ausreichen.
Aber es
ist, also, es ist trotzdem teuer und es ist nicht teuer und es ist aus Deutschland und es hat Wortwitze
ja.
Und...
Ja, es hat einfach alles. Dieser gepflegte deutsche Entwicklerhumor, den man sonst eigentlich kaum noch findet heutzutage.
Weil es einfach keinen deutschen Entwickler mehr gibt.
Ja, ja. Aber die Dinger, das sind wirklich alles Perlen. Auch die, also eigentlich alles, was Daedalic macht, die Deponia-Trilogie, da kommt jetzt demnächst der dritte Teil raus. Die sind auch alle so toll.
Und die Titelmelodie des zweiten Teils ist mein momentaner Wecker, ja?
Wow.
Der ist aber wirklich toll, wirklich toll.
Gut, dann mache ich mal weiter mit meinem letzten Spiel und
Mach dich mal klein.
Mach mich mal klein, genau. Ja, mit einem Teil der Zelda-Reihe. Jetzt solltet ihr es wahrscheinlich schon alle wissen. The Minish Cap, dem ersten Zelda für Game Advance. Genau. Oder? Nein, warte. Kam A Link to the Past vorher raus oder nachher? Ich glaube vorher.
Das war doch eigentlich nur
Port, ja.
Also aber Link to the Past war eigentlich nur ein Remake, also von.
Ja, aber mit Force Swords war ja noch dabei, deshalb.
Gut, aber ob es jetzt vorher kam,
weiß ich ja, nicht. Ja, ist auch egal. Jedenfalls ist es mein erstes Game Advance Spiel gewesen und auch das Videospiel generell, was ich am öftesten durchgespielt habe. Und ja, es ist einfach absolut genial. Das ganze Feeling im Spiel, Zelda generell ist eine geniale Reihe, das muss ich ja niemandem hier erzählen. Aber was ja, das Spiel, was das Spiel für mich genial macht, ist erstmal das Setting. Es ist auf keinen Fall so düster wie andere Spiele. Es ist ziemlich fröhlich, alles ist bunt. Man trifft.
Es ist auch tatsächlich mal für Kinder geeignet.
Genau, man trifft dieses süße kleine Volk, die Minish, die extrem klein sind und
rückwärts reden.
Genau, und rückwärts reden, in Erdbeerhäusern wohnen und so weiter. Ja. Alles total süß und man da Zelda wird eben vom bösen Magier Vati versteinert und dann macht man sich auf irgendwie zu versuchen, Zelda wieder zu befreien und freundet sich dann in der Zeit mit seiner Mütze an. Also es ist, die Mütze in diesem Spiel ist nicht eine normale Mütze, sondern Ezzelo, ein Zauberer, der leider das Pech hatte, dem Zauberer Vati in die Hände zu fallen, als er ihn dabei erwischt hat, wie er die Mütze der Wunder geklaut hat. Und deshalb ist er nun eine Mütze und freut sich mehr oder minder Link auf seinen Reisen auf dem Kopf reitend zu begleiten.
Ja, aber
und
er zeigt es relativ wenig eigentlich.
Genau, er ist nie um einen frechen Kommentar verlegen oder merkt hier Link auch immer wieder an, wenn er irgendwas falsch macht.
Irgendwie immer meine Erinnerung an entsprechenden Hut aus Harry Potter.
So ziemlich, ja, so ziemlich eigentlich.
Genau.
Das Spiel ist toll. Und das ich habe immer noch nicht alle Figürchen zusammengesammelt.
Echt nicht, ich habe alle. Ich habe auch alle Fragmente, ich habe alles. Ich habe das Spiel bestimmt über 20 Mal durchgespielt.
Aber ganz ehrlich, woher kommen so die ganzen Muscheln? Ich komme an die ganzen Muscheln nicht.
Also, Reni, wenn du was sagen möchtest beim Visa-Cast, musst du dich durchsetzen. Das musste ich auch lernen.
Ja, ich werde es lernen, denke ich.
Okay.
Schweigend.
In aller Ruhe machen wir das mal. Ne? Das,
Ist ja erst der zweite, dritte Cast, wo du dabei bist. Dritte.
Ja, wenn du die Japan-Spezial als einzeln zählst.
Dann sind sogar vier.
Ah, das tut mir aber leid.
ja, Entschuldigung.
Ja, wolltest du was sagen, Reni, oder?
Ja, und zwar, dass ich Zelda toll bin. Aber das war, ja, egal. Red weiter.
Danke für den Beitrag. Ja. Was noch zu sagen wäre, was eigentlich zu allen Spielen zu sagen wäre, die ich heute vorgeschlagen habe, die Soundtracks, die von Spiel zu Spiel zwar komplett unterschiedlich, aber komplett genial sind gleichermaßen. Was bei Kingdom Hearts eher ein ziemlich traurige Melodien sind mit immer wiederkehrenden Themen, sind bei The World Ends With You eher poppige Stücke, die an japanische Popkultur erinnern. Und bei Zelda Minish Cap ist es einfach, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben, es hat einfach diese Melodie, wenn man in das Dorf der Minish kommt, hat einfach strömt einfach nur so eine Ruhe und man ist einfach zufrieden, wenn man dieses Spiel spielt.
Aber in Kingdom Hearts sind nicht alle Lieder traurig, oder?
Natürlich, ja.
Wenn ich jetzt mal an Destiny Islands denke, da ist es alles andere als traurig.
Ja, oder alles, was mit Sora generell zu tun hat, ja.
Ja, gut. Sora ein typischer Square Enix-Held, was das angeht, aber gut, was soll's.
The Legend of Zelda war auch der Grund, wieso ich mir eine Ocarina zugelegt habe.
Oh, ich habe auch eine, mit Liederbuch.
Habt ihr auch das von Z-Fans?
Der eigentliche Plan war ja zum Weltuntergang die Hymne der Zeit zu spielen, um zur Dämmerung des ersten Tages zurückzukehren, aber hat nicht ganz funktioniert. Das war...
Das hat letztes Jahr am 25. Dezember, wann war das? 21. Das hat nicht ganz so geklappt.
Ich hab vorsorglich trotzdem mal gespielt, aber es hat jetzt nichts passiert. Hm. Also die Göttin der Zeit hat mir nicht geholfen.
Gut, lass uns. Ja, mir müsste ja zum Glück auch nicht geholfen werden.
Ah, ja.
Du bist ja nicht mit der Papiertüte auf dem Kopf auf dem Boden rumgelegen. Was?
Wenn wir schon von Papier reden.
Was?
Nichts. Bei mir das nächste Spiel ist...
Paper Mario, die Legende vom Äonentor, der grandiose zweiten Teil der Paper Mario Serie. Besser als der erste, besser als Sticker Star in meinen Augen und Super Paper Mario ist sowieso eigentlich nur ein Spin-off. Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor, ist halt einfach so die Prämisse ist die Story ist die, ein böses Etwas wurde vor 1000 Jahren mal versiegelt und gerade jetzt, wo du das Spiel spielst, bricht es zufällig wieder los. Also die 1000 Jahre sind rum, dieses Siegel, dieses Äonentor wird schwächer und das Böse wird wieder frei. Da gibt es eben diese böse Geheimorganisation der Kruzionen, die das Ganze für sich irgendwie nutzen wollen. Überraschenderweise ist Bowser mal nicht der Böse, wie zum Beispiel im ersten Paper Mario, sondern er hat irgendwie so eine Nebenrolle. Das ist immer ganz schön in den Paper Mario Spielen, ist es nämlich immer so, zumindest in den ersten beiden, dass du erst den großen Mario-Abschnitt machst, dann halt dieses Collectible, was du einsammeln musst, zum Beispiel jetzt die, wie heißen sie, Sterne, also zum Beispiel die 7 Sterne zum ersten, wenn du die einfach, die sammelst du dann, also besiegst deinen Boss, kriegst das Ding, was du willst, und dann kommt ein kleiner Peach-Abschnitt, musst du dann meistens so kleine Dinge, also du schleichst meistens irgendwo rum, im ersten Teil in Peaches Schloss, das vom Bowser besetzt ist, im zweiten Teil in der Kruzionenbasis, und der zweite Teil ist ganz besonders schön, weil es sich mit dem Basiscomputer anfreundet und ihm was über die Liebe beibringt, wunderschön gemacht. Und dann kommt der Bowser-Abschnitt, zumindest jetzt in Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Und diese Bowser-Abschnitte, die sind immer ganz besonders lustig, weil die spielen sich wie ein typischer 2D-Mario-Plattformer. Super Bowser Brothers nennt sich das Ganze dann. Und mit geremixten Melodien, mit allem drum und dran, mit Power-Ups. Also Bowser frisst keine Pilze, sondern Fleischkeulen, um größer zu werden. Also wirklich ganz toll gemacht. Und ich muss keinem, glaube ich, sagen, dass in den Paper Mario-Spielen Bowser immer so ein bisschen der humoröse Touch ist, den es da so gibt. Ich meine, wenn man mit Bowser unterwegs ist, der kommt aus dem Lachen eigentlich gar nicht mehr raus. Schöner an Paper Mario 2 ist auch die ganzen Nebendinger, die man machen kann. Es gibt jetzt nur die Hauptstory, es gibt auch ganz, ganz vieles Nebensächliches, was man machen kann. Und man kann Aufträge annehmen, gibt's diese Jobagentur. Und das sind dann meistens sogenannte Fetch-Quests. Das heißt, hol mir das oder mach mir mal das oder bring mir mal das oder ich bräuchte mal das. Das letzte, was ich zum Beispiel gemacht habe, war, geh mal an diesen Orten Stühle zählen, weil es ist nämlich die Kombination für meinen Koffer. Solche Dinger kommen dann. Also es ist sehr interessant, die Charaktere sind alle toll. Und es gibt den besten Ort, den es in Videospielen jemals gibt. Der heißt nämlich, Achtung, bescheuerter Wortwitz, Großfrostheim.
Das ist der größte Witz überhaupt.
Nintendo of Europe, ich liebe euch. Das ist so toll.
Großfrostheim. Also, hey, lass uns in dieser Kasse Großfrostheim verlegen.
Ja. Dieser Kast aufnahme Studio Großfrostheim. Sind doch ganz toll, da wohnen nämlich nur Boboms und die haben alle diese Russenmützen auf, diese Chapkas. Also wirklich ganz toll gemacht.
Wie süß.
Also richtig, richtig toll gemacht. Kann ich nur empfehlen.
Was auch richtig toll gemacht ist Super Mario Galaxy. Ja, man könnte jetzt so noch die ganzen anderen Mario-Klassiker aufziehen, wie die ganze Kart-Serie, die ganze Party-Serie, die ganzen Super Mario Brothers und Smash und was es da nicht alles Tolles gibt. Aber ich musste mich ja jetzt leider für eins entscheiden, deswegen habe ich Super Mario Galaxy genommen.
Und ich hätte jetzt beide angefangen, das Bowser-Thema zu singen.
Ja, wie in jedem Super Mario Klassiker wird Peach natürlich erstmal entführt.
Nein, nicht nur Peach wird entführt, das ganze Schloss wird ja aus dem Boden gerissen und in den Weltraum verfrachtet.
Lustige Anekdote, mein kleiner Cousin 9 hat sich neulich beschwert, dass jedes Super Mario Spiel mit einer Katastrophe anfängt. Und er hat gemeint, das muss an ihm liegen. Jedes Mal, wenn ich Super Mario spiele, passiert irgendwas Schlimmes. Also, oh, wie süß.
Das ist knuffig.
Danke schon. Sorry, Cassie.
Ich meine, ich hatte eine Zeit lang Angst, Mario zu spielen, weil ich dachte, wenn der Klempner von der Klippe fällt, ist er wirklich tot. Aber...
Oh.
Ja.
Aber jetzt ist ja Klein Cassie groß geworden. Jetzt hat Groß Cassie vor anderen Dingen Angst, nicht wahr?
Ja.
Wenn ich so drüber nachdenke, wo ich angefangen habe, Mario zu spielen, war ich 9. Ich habe mich manchmal gewundert, wo die ganzen 999 Marios versteckt sind, deren Leben ich aufbrauche.
Oh.
Das hat Marios wohnen, weil... Einzige Haus auf der Insel, das Yoshi-Haus, hier ist alles sehr leer.
Ja, die werden ja immer frisch gepixelt.
Und die ganzen Luigis.
Wir reden von unterirdischen Tunnelsystemen.
Nee, die...
Ja, was glaubst du denn, wo diese bodenlosen Fallgruben im Untergrund denn hinführen?
Stimmt.
Ja, stimmt. Oh mein Gott, es muss irgendwo einen riesigen Topf voller armer Geschwister Marios aus allen Episoden Mario-Geschichte geben. Wir müssen sie retten.
Nein, die Gruppen kuscheln, da stören wir nicht.
Darf ich zurück zu meiner Rettung?
Ja, bitte.
Mario, du hast Mario T-Shirt an. Wir müssen ihm helfen.
Er klebt an mir, den kannst du nicht mehr helfen.
Okay, also wären sich die beiden da jetzt...
Nein. Also zurück zu Super Mario Galaxy. Also diesmal wird nicht nur Prinzessin Peach entführt, sondern das ganze Schloss Toadstool.
Wie in Paper Mario 1 auch. Ja.
Danke. Und warum trägt dieses Spiel den Namen Galaxy? Ja, das Abenteuer Galaxy spielt sich wirklich im Universum ab, wo Mario dann auf ein Raumschiff kommt, um Bowser durchs Universum zu folgen, um Prinzessin Peach zu retten. Das Ganze ist nicht nur so ein Jump'n'Run, wie man es kennt, so ein 2D-Jump'n'Run, es ist wirklich 3D. Du kannst in alle Richtungen laufen, kannst hoch, kannst runter.
An der Decke.
Du kannst die Decke hochgehen, du kannst die Wände hochgehen vor Wut. und das Tolle ist, es funktioniert so wegen dieser Schwerkraft, weil du reist nicht nur auf Planeten so groß wie die Erde, du reist teilweise auf Kometen. Und wenn du da auf einer Stelle des Kometens anfängst zu hüpfen, dann fliegst du ein paar Mal um den Planeten drumherum, bis du dann wieder irgendwann wieder dank der Erdanziehung oder der Anziehung wieder drauf landest. Ja, es ist sehr lustig gemacht. Es gibt auch neue Möglichkeiten, wie sich Mario verwandeln kann, zum Beispiel eine Sprungfeder. Beim Mario Super Mario Galaxy 2 kam sogar der Tanuki.
Tanuki gibt's auch schon in.
Ja, der ist älter schon, aber den gab's in einem 3D noch nicht, in einem 3D-Jump'n'Run noch nicht.
Jump'n'Run gab's erst in Galaxy 2.
Und der Bienenpilz, den gibt's auch noch.
Der Bienenpilz, genau. Und Bienen-Mario und den Eis-Mario und den Feuer-Mario, gut, den gibt's nicht ewig.
Wolken-Mario dann auch in Galaxy 2.
Der Stein, genau. der so aussieht wie ein Geowatz.
Stimmt.
Ja, das ist auch Super Mario Galaxy 2.
Genau, also...
Es kursiert ja das Gerücht, dass Samsung Galaxy von Super Mario Galaxy abgeguckt hat. Aber es ist noch nicht bewiesen.
Oder von Ford. Da gibt's auch einen Galaxy.
Oder. Wir haben die ganze Idee geklaut.
Oder sie haben einfach das Wort Galaxie ins Englische übersetzt.
Moment, vielleicht waren es Engländer.
Samsung? Nein, Samsung sind Koreaner.
Ich kann sagen, alles nicht Englisch. Meine Mama liebt dieses Spiel. Okay?
Ach ja, stimmt, da war ja was.
Meine Mama hat dieses Spiel, ich glaube, bis zum zweiten Planeten durchgespielt, ohne zu wissen, dass man springen kann.
Okay. Das geht?
Dann stand sie, ich habe keine Ahnung, irgendwann stand sie da und sagte, da komme ich nicht weiter, das Spiel ist doof, Cassie, mach mal, Cassie hat dieses Spiel zu diesem Zeitpunkt noch nicht gespielt. Hab also irgendwie eine halbe Stunde debattiert, Mama, ich kann das gar nicht, ich kann dir gar nicht weiterhelfen, guck dir eine Komplettlösung an, ich kann das doch gar nicht, ich habe das Spiel nie gespielt. Und dann drückt sie mir diesen Fernbedienung von der Hand, ich stehe da vor einer Klippe, drücke einmal den den 2-Knopf, also den Springknopf, und springen da hoch, und die fängt an zu quietschen, weil sie jetzt weiß, dass man springen kann.
Das klingt so nach deiner Mama.
Das ist sowas von meiner Mama. Aber sie hat's durchgespielt, okay? Sie hat's durchgespielt. Ich meine, zwischenzeitlich habe ich auch durchgespielt, und danach hat sie es erst durchgespielt, aber sie hat's durch, okay? Nicht so wie bei den Zelda-Teilen.
Ja.
Ja, was ich dazu noch sagen kann, ich habe es auch durchgesuchtet wie die Mama von Cassie. Das Tolle ist, die Aufgabe eigentlich, um Peach zurückzubekommen, muss Sterne sammeln auf den einzelnen Planeten. Dann kannst du Areale im Universum freischalten. Je weiter du das Universum freischaltest, umso größer und besser ausgebaut wird dein Raumschiff, auf dem du unterwegs bist. Auf diesem Planeten zum Schluss funktioniert sich das zum Raumschiff um. Du fliegst zu Peach hier rüber, so ungefähr. Also du kannst es direkt durchmachen, um die ganzen Sterne einzusammeln, die du für den Storyverlauf brauchst. Oder du schaltest die ganzen Bonuslevel frei. Ich muss dazu sagen, ich spiele da mein Computer rum. Ich muss dazu sagen, bei Super Mario Galaxy 1 hat es nicht wirklich viele Bonuslevel, da kannst du es relativ gut durchspielen. Wenn du bei Mario Galaxy 2 durchgespielt hast, einfach nur die Story, dann hast du gerne die Hälfte aller Bonuslevel links liegen lassen.
Da kommen die ganzen grünen, wie heißen die Kometen-Dinger, die grünen Sterne?
Stimmt. Weil du musst es manchmal auf Planeten sogar zurück, um noch eine Mission zu machen, weil ein Komet auf diesem Planeten gekommen ist. Planeten komplett umgebaut.
Auf Englisch heißen die Prankster Comets, ich weiß jetzt den deutschen Namen nicht genau, aber ja, diese grünen Sterne, diese extra Herausforderungen, die es da noch gibt. Und die sind sehr an obskuren Orten versteckt, diese grünen Sterne, das ist sehr interessant.
Scherzkometen, glaube ich, waren es, genau. Sowas, ja. Oh, und was ich ganz süß fand, waren die ganzen kleinen Duma-Sternchen.
Ja.
Oh, jetzt stimmt.
Weil
richtig süß waren diese Gourmet-Sternchen.
Oh ja, die du klein gefüttert hast.
Genau, das ist dann eigentlich so ein kleiner, runder Stern und den muss man mit anderen Sternsplittern füttern, damit er noch größer wird und explodiert und dann ist er ein
Komet. Und er hat in jeder Hand einen sternförmigen Lollipop. Das ist immer...
Ja!
Aber was auch cool ist, da gibt es einen neuen Charakter.
Rosalina.
Die
heißen Schabernack-Kometen. Schabernack-Kometen
heißt Schabernack.
Schabernack, genau. Wenn man, glaub, dreimal auf irgendeinem Planeten verreckt, kommt eine, ja, Helferin, sie, Rosalina kennt man ja, und das sieht, ist sie einfach nicht...
Ein Schatten, diesen Schatten.
Ja, sie sieht einfach aus wie, ich versuche es gerade zu beschreiben, sie sieht von der Figur her, von der Form her aus wie Rosalina, aber die ganze Gestalt ist einfach quasi angemalt wie das Universum, also sie sieht richtig, richtig klasse aus, und die hilft einem dann durchs Level.
Genau. Und Rosalina, seit Galaxy kommt sie jetzt auch in öfteren Spielen vor, im Kart ist sie zum Beispiel wieder aufgetaucht. Weißt du zufällig noch, wo sie aufgetaucht ist, Xiaomi?
Also jetzt zuletzt in Mario Kart 7, das weiß ich, aber sonst wüsste ich jetzt nicht. Doch in Mario Kart Wii war sie auch schon.
Genau. Also es ist richtig niedlich gemacht und Rosalina ist die Mutter der ganzen kleinen Dummersternchen, die du da überall triffst. Mario wird auch von einem kleinen Dummersternchen die ganze Zeit begleitet, der ihm sozusagen hilft mit unter anderem. Und man kann sogar zu zweit spielen.
Das ist das Allercoolste. Einer steuert Mario und einer steuert den Hilfsduma.
Genau, der dann irgendwie die bösen Gegner zur Seite scheucht oder...
Oder für dich diese kleinen Sternsplitter einsammelt.
Genau. Ja, also Galaxy ist klasse. Das zweite habe ich nicht besessen, ich habe es nur durchgespielt und zwar innerhalb von 3 Tagen.
Ja.
So, aber dann, Maria, jetzt erzählst du mal von dem Spiel, was du gerne suchtest.
Oh ja. Nicht
nur Maria.
Sondern auch Remi.
Es fällt mir gerade auf. Regi stellt das erste ein Gameboy-Spiel vor, ich stelle das erste ein Gameboy-Spiel vor. Regi stellt als zweites ein DS-Spiel vor, ich stelle das zweite Spiel vor, was es auch auf dem DS gibt. Regi stellt als drittes ein PC-Spiel vor, was werde ich wohl vorstellen?
Nein.
Cassie. Tut mir leid, ich habe ganz falsch gesagt, Cassie.
Ich war schon vor.
Tut mir leid.
Es stimmt zwar, aber egal.
Jetzt, wo du es sagst.
Red weiter.
Aber stimmt, ich stelle auch ein PC-Spiel vor.
Stell dir vor. Egal, red weiter.
Nein.
Doch.
Jetzt für PC. Jetzt.
Spoiler. Ich lege einen Plaudergeil rüber.
Ein langes Plaudergeil.
Da bist du inzwischen. Du hast mich provoziert.
Jetzt red einfach.
Lost Tale. Ganz einfach. Ein RPG. Kostenlos, online.
Genial.
Super süß. Ist ein koreanisches von Gameforge. Es ist so simpel wie jedes andere. Du bist ein kleiner Hilfsheld, eine Welt, die von gewissen Monstern bedroht wird. Du musst Quests erledigen, du kannst deine Klasse wählen. Magier, Bogenschütze und Schwertkämpfer. Du kannst dich innerhalb deiner Klasse weiterbilden. Mit Spezialkarten, die du innerhalb des Spiels dann erwerben oder dir erquesten kannst. Das einzig wirklich Tolle an diesem Spiel, was der Grund ist, warum ich es immer noch spiele und so sehr lieb, ist die Grafik. Das ganze Spiel ist kein Stück düster, selbst in den gut, ab und zu innerhalb der Timespaces, so eine Art Dungeons, ist es düster, ja, aber eigentlich die Maps sind richtig, richtig, richtig schön gemacht. Überall leuchtet irgendwas, man kann es richtig aufwendig und vielfältig. Und die Charaktere sind einfach süße kleine Manga-Figuren, eigentlich fast Chibi-Style. Sind aber trotzdem extrem detailliert gemacht, also auch schon die jüngeren Charaktere, die Abenteurer. Sind jetzt nicht so, dass man wie in vielen anderen RPGs dasteht mit dem Höschen und dem Shirt und langweilig aus, und selbst da hast du schon eine richtig knuffige Uniform und das wird eigentlich auch immer besser, je weiter du kommst. Und ganz ehrlich sagen, ich spiele das Spiel hauptsächlich, damit ich an neue Charaktere zum Cosplay komme, weil das dermaßen genial gemacht ist. Storymäßig ist es absolut einfach und wie schon 100-mal gehabt, aber einfach diese Grafik, diese Ideen, die da drin steckt, für die ganzen Events, die gemacht haben. Es kommen auch immer noch neue Sachen hinzu. Jetzt vor kurzem sind zwei neue Spezialistenkarten erschienen, die man den Charakter weiterentwickeln kann. Schlag mich tot, das Spiel ist klasse.
Ja. Und was ich an diesem Spiel klasse finde, Nostale ist sogar eine Bereicherung für uns für den Visa-Cast gewesen, weil durch Nostale haben sich Reni und Maria kennengelernt.
Nein, das stimmt nicht. Wir haben gemeinsam angefangen, Nostale zu... Nee, auch nicht. Ich habe schon lange Nostale gespielt, habe aber nicht wirklich viel gespielt und dann hat Reni mal angefangen.
Genau. Ach so, war das?
Ja.
Okay.
Dann schneiden wir es einfach raus.
Ach so, das war's.
Aber Nostale war die erste Cosplay-Grundlage für die Anime von uns beiden.
Wo Reni natürlich auch den ersten Platz gemacht hat, einfach mal so.
Einfach mal so.
Jo.
Was macht Reni denn noch einfach mal so?
Einfach mal so
mache Leute mit versteckten Klingen umbringen, ha?
Genau.
Es geht um Assassin's Creed. Und Assassin's Creed ist eines der genialsten Spiele. Weil,
sie gestikuliert uns gleich tot. Also wenn jetzt klingen, ist dann Basti nicht mehr schlaufgeschützt.
Ja, zum Glück habe ich keine, denn Assassin's Creed gibt es für den PC, wo ich es am meisten suchte. Dann natürlich noch für die PlayStation und für die Xbox. Und sonst weiß ich jetzt gerade nicht,
für eine das Black Flag kommt demnächst auch für Xbox One und PS4. Und ja, für die Wii U gibt's auch eins.
Okay. Ja, also egal. Ich suche das auf jeden Fall immer auf dem PC. Und ich habe alle Teile durch. Und ich freue mich schon riesig auf den dritten. Denn es geht, also in Assassin's Creed geht's vor allem um Story. Und ja, es geht um den Hauptcharakter Desmond Miles bis zum dritten Teil. Und ja, da geht's halt einfach darum, dass er durch so eine Art, ach, wie nennt man das, Gehirn...
Transmitter?
Ja, irgendwie sowas. in seine eigene Vergangenheit eintaucht aus dem, ich glaube, 16. Jahrhundert.
Im ersten Teil jetzt eher weniger, aber ja.
Ja, genau. Also es geht halt, also das Ganze zieht sich jetzt über Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelations, dann den dritten Teil und jetzt kommt dann der dritte, Black Flag. Ja, und also was ich an dem Spiel richtig, richtig genial finde, ist einfach wirklich die Story, dann die Grafik, dann wirklich, also was ich liebend gerne mache, ist auf Dächern einfach rumrennen. Also auch wenn es heißt, du solltest da durch die Straßen rennen, renne ich lieber auf Dächern.
Ja, das ist sogenannte Free Climbing, heißt das ja bei Assassin's Creed. Du kannst alles immer hochklettern.
Ja, und also bei dem ersten Teil, ich habe angefangen mit Revelations, also dem in Anführungszeichen vierten Teil und... ich war dann total enttäuscht, als ich den ersten Teil angefangen habe und festgestellt habe, man wird sterben, wenn man ins Wasser springt, weil das ist man nämlich beim dritten Teil nicht. Ja, also man arbeitet sich sozusagen hoch durch die ganzen Teile. Am besten ist man fängt natürlich mit dem ersten Teil an. Ja, und beim dritten Teil ist ganz schön, dass man sogar schon mit den Tieren interagieren kann. Letztendlich, ja, wirklich macht's auch Spaß, auch wenn es eigentlich immer nur ums Töten geht, weil, ja, also um die, für die Jüngeren unter euch, Assassin's Creed ist erst ab 16. Ja, also ist auf jeden Fall was wert und die Filmmusik ist auch was wert, wenn auch nicht ganz so toll wie bei Zelda, aber so bleibt einem doch im Gedächtnis.
Assassin's Creed ab 16, sagst du. Wie lange spielst du das Spiel denn schon?
Wir reden hier vom offiziellen ab 16. Genauso wie offizielle Filme wie Spinnen das Lied vom Tod ist ab 16 sind.
Aha.
Mhm. Aber das Interessante ist...
Hast du da, als du es gesehen oder gespielt hast?
Das Interessante...
Da redest du mir noch von Silent Hill.
Das Interessante ist aber, dass USK 16, aber allerdings PEGI 18, das hat mich ja so ein bisschen geschockt, wo ich das gesehen habe.
Echt?
Dass unsere strenge USK das milder bewertet als die paneuropäische Organisation.
Okay.
Mhm. Ja.
Was mir am Assassin's Creed Spaß gemacht hat, waren diese Adlersprünge von hohen Türmen runter.
Vor allem der Adler ist genial. Also, tut mir leid, aber bei Nostale gibt's Adler in der ganzen Bogenschützenklasse und es gibt nichts Geniales. Also,
weiß das ist aber das Einzige, was mich an Assassin's Creed stört, dass wenn man im ersten Teil jetzt von dieser Festung runterspringt in einen 1 Meter hohen Heuhaufen und das überleben soll.
Oh, kennt ihr die How It Should Have Ended?
Ja.
Davon, oh, das ist so genial von Assassin's Creed. Den müsst ihr euch angucken, diesen Clip. Ich will jetzt nichts verraten.
Okay, das kannst du uns nachher nochmal zeigen. Ja. Oh mein Gott, das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15,
3x, ah, genau, danke. Das waren jetzt 18 Spielvorstellungen. Ganz ehrlich, so viele Spiele in 8 Wochen. Ich glaube, da verpassen wir alle X und Y, oder?
Außer wir zocken Tag und Nacht durch. Schlaf
wird eh über. Wenn du Animal Crossing spielst, dann kannst du auch 26 Stunden am Tag spielen. Du
kriegst ja, okay. Oder 40 Stunden am Tag. Das macht keinen Unterschied.
Wer möchte das, das Tschüss sagen machen?
Ja, dieses Tschüss-Dingens, was uns am Ende immer so in die Hose geht.
Ja, ich kann das gar nicht. Und ich muss seit 5 Minuten weg sein.
Also könnte ich das Tschüss sagen jemand machen, der keine Hose anhat? Kann nicht so viel schief gehen.
Haha, wir haben alle einen an.
Oh, Maria.
Ja, dann mach gut. Okay, also, nachdem ihr jetzt noch 8 Wochen Zeit habt, um euch wirklich zuzusuchten mit allem Möglichen an Spielen, egal auf welcher Konsole, wünschen wir euch ganz viel Spaß und wir lassen von uns hören. Und wir wollen auf jeden Fall nicht, dass ihr alle Pokémon XY verpasst.
Mhm. Oder vielleicht doch, damit wir einen Vorteil für die Online-Battles haben.
Ja, weil wir so oft competitive spielen.
Ja, genau.
Außerdem sind wir hier als Visa-Casten-Teil Vorbildfunktion.
Richtig.
Ja, genau.
Genau, gerade wir.
Also schön in den Mac, was wir spielen gehen, ne?
Spielt Kingdom Hearts.
Cities in Motion. Assassin's Creed. Also tschüss Leute, bis zum nächsten Cast.
Tschüss.
Ciao. Ciao.